Nochmal, weil es so schön ist und auch mit euch zu Hause, wir sind ja heute auch im Livestream, der Herr ist auferstanden. Juhu! Halleluja! Wie wundervoll, dass wir das uns zurufen können, weil wir das wirklich glauben, weil das nicht nur irgendeine Tradition ist, so früher bei der Kasse im Supermarkt, frohe Ostern, jetzt hat das geswitcht, jetzt sind es nur noch schöne Ostern. Mir ist das wirklich aufgefallen, alle plötzlich wünschen nur noch schöne Ostern. Natürlich kann ich das verstehen, weil Ostern ist ja auch ein schönes Fest. Der Frühling draußen naht, gestern war fantastisches Wetter, ich war Radfahren an der Elbe, alles fängt an zu blühen, die Störche sind schon da und klappern wie wild mit ihren Schnäbeln und die Osterglocken kommen und alles blüht, fängt an zu blühen und dann gibt's die Ostereier und die Osterhasen und einfach so, das ist ein schönes Fest. Aber Halleluja, für uns ist es nicht nur ein schönes Fest, sondern für uns ist es das Fest des Lebens. Halleluja, wie wir schon gehört haben, dass Jesus lebt. Und diesem Geheimnis wollen wir heute weiter und tiefer auf die Spur kommen. Und ja, es ist so stark verloren gegangen in unserer Gesellschaft, was Ostern eigentlich bedeutet. Und vor einigen Jahren haben wir hier mal so eine Aktion gemacht im Stadtteil mit anderen christlichen Gemeinden. Und diese Aktion heißt Hamburg räumt auf. Und wir hatten so Westen, Hamburg räumt auf und hatten Osterglocken und wir waren bewaffnet mit Flyern, wo wir zu unseren Ostergottesdiensten eingeladen haben. Und dann haben wir, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, so Interviews geführt. Hallo, frohe Ostern und wissen Sie eigentlich, was Ostern bedeutet? Und das war ganz lustig, das war ein guter Türöffner für die Leute, weil plötzlich fühlte sich jeder an seiner Ehre und an seinem Allgemeinwissen gerüttelt. Und denn die Leute bauten sich auf, so wie die Konfirmand Ostern ist, da ist Jesus gekreuzigt. Ne? Und solche Antworten kamen, einige wussten das auch gar nicht. Und ich glaube, das ist so ein Vorrecht, dass wir hier in Deutschland mit so vielen Menschen leben. Das geht alles in den Medien rauf und runter. Aber was Ostern bedeutet, eines unserer zentralen Feste, das ist sogar, was das Wissen anbelangt, wirklich verschüttet gegangen. Und darum soll es auch heute gehen. Diese Botschaft muss in die Welt. Deswegen habe ich meine Predigt überschrieben, den Auferstandenen sehen und gehen. Den Auferstandenen sehen und gehen. Juhu. Und dazu lese ich uns nach Markus hier die Zeugnisse vor, wie Jesus den ersten Zeugen erschienen ist. Markus 16, die Verse 9 bis 20. Und das kann man so hören, wenn ihr so ein bisschen die anderen Osterberichte kennt, wie eine Zusammenfassung dessen, was überhaupt so damals an Ostererscheinung geschehen ist. Hier wird alles ganz knapp zusammengefasst und hört doch mal raus, ob ihr schon herausspürt, worauf dieses Evangelium jetzt wirklich so den Akzent legt. Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala. Aus ihr hatte er 7 Dämonen ausgetrieben. Sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen Gestalt 2 von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen, und auch ihnen glaubte man nicht. Später erschien Jesus den 11 selbst, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Amen. Maria aus Magdala. Das ist hier nach diesem Zeugnis die erste, der Jesus erschienen ist. Warum gerade Maria? So viel wissen wir nicht über sie. Nur, dass sie 7 Dämonen hatte, die Jesus aus ihr ausgetrieben hat. Und ich sagte, wenn du 7 Dämonen hast, das ist kein gemütliches Leben. Sie wusste, wer Jesus ist. Sie hatte eine ganz tiefe Beziehung zu ihm. Und das wird besonders auch im Johannesevangelium deutlich, wo sie die erste Frau ist, die nach Jesus sucht. Und sie ist so verzweifelt, weil die Leiche verschwunden ist. Und sie ist überströmt von Tränen. Sie ist gar nicht zu trösten. Sie ist so in ihrer Trauer gefangen. Und dann, als Jesus ihr erscheint, sie dachte, es ist der Gärtner, da fragt sie ihn, wo sie meinen Herrn hingelegt haben. Und erst als Jesus ihren Namen ruft, Maria, da fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Sie erkennt Jesus, weil er in einer anderen Gestalt erscheint, musst du Jesus sozusagen mit dem Herzen erkennen. All davon berichtet Markus nicht. Das Einzige, wovon er berichtet, ist hier in Vers 10, sie ging und berichtete es denen, die mit ihm zusammen gewesen waren. Sie ging. Und wie war das bei den 2 Jüngern? Wir können sicherlich nach dem Lukas-Evangelium davon ausgehen, dass das die beiden Jünger waren, die unterwegs nach Emmaus waren. Und auch sie waren so gefangen in ihrer Verzweiflung, in ihrer Trauer. Wie konnte das sein, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass er uns verlassen hat? Er war unsere Hoffnung. Er sollte uns retten von dieser Übermacht der Römer. Und jetzt ist er einfach gestorben und sie waren so gefangen, dass sie gar nicht merken, als Jesus sie begleitet und ihnen die Schrift auf sich hin auslegte. Erst als er abends mit ihnen das Brot brach, da erkannten sie Jesus. Und da sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Auch da Emotionen pur. Auch sie waren so von Jesus überwältigt, dass er ihnen plötzlich erschien und sie in diesem Abendmahl erkannten. Was wird uns da berichtet? Auch Stereotyp, nur dieses eine. Auch sie gingen und berichteten es den anderen. Habt ihr mitgekriegt, worauf Markus seinen Akzent legt? Und das ist mein erster Punkt. Jesus, den Auferstandenen sehen, heißt gehen. Heißt hingehen, diese Botschaft weiterzugeben. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen versuchen reinzuversetzen in diese Ostergeschichten, dann fällt es uns nicht schwer, das zu glauben, dass sie plötzlich total diesen Drive hatten, dass sie dieses Unfassbare, dieses Wunder, was noch kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hatte, dieses Unvorstellbare, Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden. Dass sie so im Innersten ja davon so aufgerüttelt waren, aufgebrochen waren, so voller Freude waren, dass sie gar nicht anders konnten, als hinzugehen, um diese beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Und es ist so, als wenn ein Licht plötzlich in einem finsteren Raum angezündet wird und du siehst plötzlich, was du vorher nicht gesehen hast, im Glauben. Und ja, die Trauer war verflogen, hatte sich in Freude verwandelt. Die Verzweiflung, die Resignation war gewichen und Hoffnung war da. Hoffnung, es ist nicht alles aus. Nein, der Tod ist besiegt und das Leben hat über den Tod triumphiert. Und die Sprachlosigkeit verwandelte sich in diesen Drang, diese beste aller Nachrichten weiterzugeben. Und so lesen wir bei Lukas mit den Emmaus-Jüngern, Noch in derselben Stunde brachen sie nach Jerusalem auf. Ihr müsst euch vorstellen, die hatten schon eine ganze Tagesreise hin sich. Und als Jesus gehen wollte, sagten sie, nee, Jesus, bleib bei uns, es wird Abend. Und dennoch machen sie sich auf. Waren sie bereit, dieses Risiko einer Nachtreise, das machte damals gar keiner in der Finsternis, da gab es keine iPhones, die du als, Entschuldigung, keine Smartphones, die du als Taschenlampe benutzen könntest, auch keine Straßenbeleuchtung. Das war ihnen egal. Noch in derselben Stunde machten sie sich nach Jerusalem auf. Und bei Matthäus heißt es von den Frauen, denen Jesus erschienen war, Maria und Magdala und die andere Maria, sie eilten voll Furcht und großer Freude, um diese frohe Botschaft den Jüngern zu verkünden. Sie eilten. Die haben nicht gesagt, ach, trinken wir erstmal einen Tee, schlafen wir mal eine Nacht drüber. Nein, diese Botschaft ist so unfassbar für uns Menschen, wo wir spüren, diese Botschaft, die muss zu den Menschen kommen. Was ist mit den 11 Jüngern? Das waren doch die VIPs. Das waren doch die, auf die es letztendlich ankam. Wieso waren das nicht die Ersten, die Jesus leibhaftig gesehen haben in sichtbarer Gestalt? Darüber können wir rätseln. Vielleicht habe ich so überlegt, wollte Jesus den Jüngern eine kleine Lektion erteilen. Denn wir hören ja, wie sie reagieren auf das, was die ersten Zeugen ihnen sagen. Sie glaubten ihn nicht, weder der Maria aus Magdala noch den beiden Jüngern. Sie glaubten ihn einfach nicht. Sie waren in ihrer Trauer gefangen. Sie weinten und klagten. Wir hören noch mal rein, wie das dann war, als Jesus dann doch seinen 11 Jüngern erschienen ist, hier in Vers 14 und 15. Später erschien Jesus den 11 selbst, als sie bei Tisch waren. Er tadelte ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Hä? Erst kriegen sie einen deftigen Rüffel, weil sie nicht geglaubt hatten. Und er redet sogar von der Verstocktheit ihrer Herzen. Das ist schon ganz schön starker Tobak. Jesus, ja, rügt sie erstmal, weist sie zurecht. Und dann hören wir sofort danach, vertraut er ihnen seine Botschaft an. Sie sollen diese Botschaft in die ganze Welt tragen und der ganzen Schöpfung verkünden. Diese Hansel da, die sich zurückgezogen hatten aus Furcht vor den Menschen, die auch in ihrer Trauer sich selbst sozusagen bemitleideten, ja, sie bekommen einen Tadel, aber im nächsten Augenblick vertraut Jesus ihnen sein kostbares Wort an. Sie sollen es weitergeben. Sie sollen seine Zeugen sein, seine Apostel. Warum vertraut Jesus gerade diesen Leuten, die sich da auch in dieser Situation mal wieder nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatten? Wieso vertraut Jesus diesen Leuten sein Evangelium an? Ich glaube, das ist ein ganz tiefes Geheimnis. Jesus hatte eine ganze Nacht gebetet und sich zeigen lassen, wen von diesen vielen Menschen, die mir nachgefolgt sind, wen soll ich erwählen und berufen, mit mir zu leben diese 3 Jahre, mit mir zu ziehen, ja, mein Leben mit ihnen zu teilen. Wer soll ganz nahe dran sein an mir? In wen soll ich meine Lehre und alles, ja, was das Reich Gottes beinhaltet, an wen soll ich es weitergeben? Und es waren genau diese ehemals 12 und jetzt 11 Jünger. Und genau diejenigen sollten die Osterzeugen sein. Warum? Weil, wie wir schon gehört haben, das ist nicht irgendein Märchen, nicht irgendeine Legende, wie es in vielen Religionen gibt. Zum Beispiel im Hinduismus, was es da alles für Legenden gibt, was die Götter alles gemacht haben und so. Nein, unser Glaube baut nicht von irgendwelchen schönen Geschichten, sondern unser Glaube ist gegründet auf der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und dass er gesehen wurde von vielen Zeugen, dass sie ihn sehen konnten, dass sie ihn sogar anfassen konnten. Das waren die Zeugen, die das bezeugen konnten. Das ist genau dieser Jesus, mit dem wir 3 Jahre umhergezogen sind. Und die Leute kannten die Jünger, weil sie immer bei Jesus waren. Sie waren dazu prädestiniert, dass gerade sie diese Osterbotschaft glaubhaft weitergeben sollten. Unser Glaube steht nicht auf irgendwelchen Vermutungen, sondern unser Glaube steht auf dem Faktum der geschichtlichen Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und dass er in sichtbarer Gestalt gesehen wurde, genau von diesen Jüngern, die er sich erwählt hatte. Ich glaube, diese Jünger haben nicht an sich geglaubt, aber Jesus hat an sie geglaubt. Er wusste, Gott hat einen Plan mit ihnen. Halleluja. Halleluja. Gott hat einen Plan mit ihnen. Und übrigens heißen die Jünger dann, darauf legt vor allen Dingen Lukas und das die Apostelgeschichte großen Wert, die heißen Apostel. Jeder, der schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs ist, weiß, das heißt Gesandte. Das sind die Apostel, nicht weil sie so begabt waren, weil sie so einen tollen Charakter hatten, sondern weil Jesus sie erwählt hat, sie zu senden. Sie sollten hinausgehen in die Welt. Sie hatten diesen Auftrag von Jesus empfangen. Und so hören wir in allen 4 Evangelien, dass Jesus genau diese Jünger ausgesendet hat. Natürlich hat er auch Maria aus Magdala und so gebraucht, aber sie sollte diese Botschaft an die Jünger weitergeben. Und wir schauen noch mal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 17 und 18. Da geht es um Maria von Magdala. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Vers 20, nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Und wie ist das bei Matthäus? Auch da lesen wir noch mal kurz rein. Es geht darum, dass Jesus die allerersten Augenzeugen beauftragt, diese Auferstehungsbotschaft diesen Kreis der engsten Jünger weiterzugeben. Kapitel 28, Vers 9. Und siehe, das sind dann da die 2 Frauen, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Vers 16, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Halleluja. Das finden wir in allen 4 Evangelien. Gott hat immer einen Plan. Gott macht nicht heute dies, morgen das, sondern Gott hatte von Anfang an den Plan, genau diese 12, die Jesus sozusagen berufen hatte, genau auf diesen Grund der Apostel, auf ihre Zeugenschaft, dass sie den Auferstandenen leibhaftig gesehen hatten. Darauf wollte er seine Kirche bauen. Und weil diese Jünger gegangen sind, weil sie die Botschaft weitergegeben haben, trotz ihrer Ängste, trotz ihrer Unstetigkeit, trotz ihrer Zweifel vielleicht, darum sitzen wir heute hier und darum können wir mit der ganzen weltweiten Christenheit Ostern feiern, weil sie über ihren Schatten gesprungen ist und weil Jesus an sie geglaubt hat, weil er nicht auf ihr Versagen geguckt hat, nicht auf ihre Schwächen, nicht auf ihren kleinen Glauben, sondern Jesus hat in sie investiert und er hat an sie geglaubt und ihnen diesen weltweiten Auftrag anvertraut. Warum ist das Jesus so wichtig? Warum ist das Jesus so wichtig, dass diese Botschaft hinausgeht in die Welt? Wie wir gehört haben hier bei Markus, allen Geschöpfen, der ganzen Schöpfung soll diese Botschaft gepredigt werden. Weil Ostern ist eine Äonenwende, eine Zeitenwende, dass nämlich Gottes heile himmlische Welt hereinbricht in unsere ja von Gott getrennte, sündige, gefallene Schöpfung, dass dieses Osterleben hereinkommt und alles das bricht, was uns in Ketten legt, was unser Leben schwer macht, was uns bindet an die Macht des Todes und des Teufels und der Sünde. Ostern ist ein neues Universum der Liebe und der Gnade und der Kraft und der Heilung und der Rettung Gottes, was hereinbricht in unsere kleine menschliche Welt, wo wir versuchen, irgendwie das Beste aus dem Leben zu machen und doch ohne Hoffnung. Ostern heißt, es ist eine neue Zeit angebrochen. Der Himmel kommt auf die Erde. Darum sagt Jesus, betet wie im Himmel, so auf Erden. Das ist mit Ostern angebrochen. Wir leben, wenn wir an Jesus glauben, in dieser neuen Schöpfung. Wir sind hineingenommen in das, dieses Auferstehungsleben, was Jesus für uns errungen hat. Wie wir dieses Bild von der Kathedrale gehört haben. Jesus ruft und sagt, ich habe eine neue Welt bereitet. Komm herein durch den Glauben. Hab Anteil an all dem Guten, wofür ich gestorben bin am Kreuz, was ich für dich getan habe. Und du wirst nicht nur erleben, dass die Furcht vor dem Tod schwindet. Keiner, der hier sitzt und der an Jesus glaubt und an Jesus festhält, braucht den Tod zu fürchten. Vielleicht in gewisser Weise das Leiden. Aber ich bin mir sicher, dass im Augenblick des Todes ja diese Herrlichkeit Gottes in irgendeiner Weise so hereinbrechen wird, dass wir Jesus erkennen werden und wir sehen sofort, oh, das ist das eigentliche Leben, wofür wir alle geschaffen sind, dieses göttliche Leben, was auf mich wartet, in Vollendung, nicht in irgendeiner Gebrochenheit, wo es hier durchscheint, durch unsere ja, Risse, durch unsere Narben. So ein vollkommen neues Leben wartet auf uns. Und das Wunderbare, dieses vollkommen neue Leben, an dem hast du jetzt schon Anteil. Und es kann auch jetzt und heute und hier dein Leben von innen heraus neu machen. Ja, es ist ein Prozess. Aber im Glauben empfangen wir nicht erst ein bisschen von Jesus, vom Auferstandenen, seine Hand oder sein Knie oder sein Ohr oder ich weiß nicht was, sondern Jesus hat sich ganz gegeben, damit wir dieses Leben in ihm ganz empfangen können. Und es liegt nur an uns, ob wir ihm unsere Herzen öffnen, wie tief wir uns Jesus hingeben, sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Und das ist genau das, was ich mir für mich und für uns noch tiefer wünsche, dass wir erkennen, wie verloren wir sind ohne Jesus, in Ewigkeit verloren, vollkommen unverdient hat er ja, uns diese Gnade geschenkt, dieses neuen Lebens. Und wir haben davon gekostet, aber es gibt so viel mehr. Halleluja. Und auch die Jünger sollen erfahren, es gibt so viel mehr, weil wir, wie bei Johannes schon eben gehört hat, Jesus beruft und sendet und er bevollmächtigt. Er beauftragt nicht nur, und das ist jetzt mein dritter und letzter Punkt, Jesus bevollmächtigt. Jesus, der Auferstandene, bevollmächtigt uns, sag ich mal, bevollmächtigt zu gehen. Was machen denn diese Jünger? Das waren ja ganz schöne Schisser, sag ich mal. Aber ich finde das toll, sie haben das hingekriegt. Hier heißt es nämlich in Vers 20, sie aber zogen aus und verkündeten überall. Halleluja. Wie konnte das sein? Jesus hat sie vorher bevollmächtigt. Da heißt es nämlich dann, der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. Da, das liebe ich besonders. Weil Jesus gibt uns nicht nur einfach einen Auftrag, nun macht mal, er weiß ja, wenn jemand weiß, dass wir es allein nicht schaffen, dann Jesus. Und wie wundervoll ist das, dass wir mit den Jüngern damals in so guter Gesellschaft sind. Die haben auch längst nicht alles hingekriegt. Also, da sind wir in guter Gesellschaft, aber Jesus glaubt auch an dich und an mich. Und Jesus ist auch für dich und mich gekommen und am Kreuz gestorben, dieses neue Leben errungen. Und du hast Jesus erkannt in deinem Herzen. Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du Jesus gesehen durch die Augen des Glaubens. Du hast Jesus erkannt als den Herrn der Herren, als den König der Könige, der sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat, der ja alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Du hast diesen Jesus gesehen mit den Augen deines Herzens. Und jeden, der Jesus gesehen hat, den beauftragt und bevollmächtigt Jesus, genau diese ungeheure Botschaft der Auferstehung weiterzugeben. Und ich glaube, dass er heute weiter und neu unsere, dein und mein Herz anzünden will. Mit dieser Osterfreude, wie damals die ersten Osterzeugen, die gar nicht anders konnten, als hinzueilen, egal durch die Nacht, egal ein gefährlicher Weg, egal zu wem. Aber sie wussten, diese Botschaft, die ist so gewaltig. Und jeder einzelne Mensch auf dieser Erde muss diese Botschaft hören. Und in dieser Botschaft ist Kraft. Und nur in dieser Botschaft ist Kraft zur Rettung in Ewigkeit. Haben wir das immer so auf dem Programm? Die Leute werden nicht einfach so irgendwie gerettet. Nein, es ist die Botschaft dieser Osterfreude, dieser Ostergewissheit, die dir und mir anvertraut ist, die wir weitergeben sollen an die Menschen in unserer Schule, in unseren Familien, unserer Nachbarschaft, unseren Kollegen, wie auch immer. Du bist ein Osterzeuge, eine Osterzeugin, dir ist diese Botschaft anvertraut. Und ich glaube, dass Jesus, er ist nie einer, der uns irgendwie bedrückt und bedrängt und nun mach endlich. Nein, Jesus ist einer, der uns zuerst begeistern will, mit seinem Geist von innen heraus neu anzünden will, unsere Herzen, mein und dein Herz so entflammen will, ja, dass du gar nicht anders kannst, als diese Botschaft weiterzugeben. Und zum Schluss möchte ich euch ein kurzes Zeugnis erzählen. Als ich zum Glauben kam, also ich habe ja, wie gesagt, fast 10 Jahre gesucht und mich überall verirrt in allen möglichen Gefilden. Und als ich dann, und wie gesagt, ich habe ja sogar Theologie studiert, ich hatte schon das ganze Studium durch, aber ich kannte diesen Jesus gar nicht. Ich fand ihn echt richtig cool. Und ich dachte immer, Mensch, die Leute damals, die hatten das gut. Wenn ich doch damals mit Jesus gelebt hätte, diese Schnarchnasen, die haben ja gar nichts auf die Reihe gekriegt, sage ich mal so ungefähr. Und da war so eine Sehnsucht nach mir, auch so einen Meister zu haben, ihm nachzufolgen. Und ich habe viele Meister kennengelernt, die von sich behauptet haben, ich weiß, wie du zu Gott kommst, ich weiß, wie es geht. Aber immer wieder habe ich gemerkt, nein, du bist ein Scharlatan, du hast auch nur begrenzte Erkenntnis oder was auch immer. Diese Sehnsucht blieb. Und als ich dann plötzlich Jesus kennenlernte, war es wirklich so, als wenn dieses Licht anging und plötzlich machte alles Sinn. Und ich habe diese göttliche Welt erkannt und ich habe diesen Jesus erkannt, der lebt, der wirklich auferstanden ist, der lebt und der Gott ist, der Weg zu Gott ist. Und das war für mich so unfassbar begeisternd, dass ich jedem, der das hören wollte oder auch nicht hören wollte, ich habe einfach diese Botschaft weitergegeben. Wie gesagt, ja, mal, sie hat sich trotz meiner bekehrt, weil ich so begeistert war. Ich konnte damit nicht zurückhalten. Und im ersten Jahr haben sich allein 5 Leute bekehrt, wirklich bekehrt, die im Glauben geblieben sind und die jetzt Jesus dienen. Und große und danach auch noch einige. Und das war einfach so. Und neulich gerade hatte ich ja diesen einen Freund zu Besuch. Ich hatte das ganz vergessen. Der meinte, du hast so von Jesus geredet. Da dachte ich, Mensch, das muss stimmen. Das hat ihn so gekickt, das hat ihn so überzeugt, dass er sich bekehrt hat. Und jetzt lebt er in der Schweiz und hat eine gläubige Familie, alle Kinder im Glauben. Und da habe ich gedacht, wow, wir brauchen dieses Feuer. Wir brauchen diese Begeisterung. Nicht nur, nun geht mal. Ich habe hier schon mal drüber gepredigt, über genau diese Bibelstelle, und ich habe mir die Predigt angeguckt und ich dachte, nee, so kannst du das heute nicht mehr sagen, das ist ja nun geht, ich will nicht sagen, nun geht mal, ne? So ja auch nicht, aber ich habe gemerkt, nein, so funktioniert das nicht. Jesus möchte uns anzünden, er möchte dein und mein Herz anzünden, damit der Funke überspringen kann. Der Funke kann nur überspringen, wenn dein Herz brennt, wenn da Feuer ist. Und Birgit hat hier gesagt, das soll ein Feuer symbolisieren. Ja, und ich liebe Feuer. Und dafür wollen wir jetzt beten, dass dieses Feuer neu auf uns kommt und wir diese Osterfreude mit einer neuen Freiheit, einer neuen Leichtigkeit, einer neuen Hingabe. Ja, und es ist vielleicht nicht nur easy, vielleicht wirst du abgelehnt, vielleicht zerbricht eine Freundschaft, wie auch immer. Aber ich sage dir, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und ich möchte gerne beten für einen neuen Mut, eine neue Freiheit, eine neue Freude, eine neue Leichtigkeit. Und dass Jesus uns neu, auch die, die schon lange im Glauben sind, einfach von innen heraus wirklich neu mit dieser Osterfreude erfüllt, dass es über uns hin zu den Menschen fließt. Und ich würde sagen, wir machen einen ganz kleinen Augenblick der Stille. Ich möchte hier auf keinen Fall irgendjemand manipulieren, weil Jesus kennt ja unsere Herzen. Er möchte, dass es echt ist. Und dann werde ich fragen, wer sich neu nach dieser Osterfreude, nach dieser Begeisterung, nach diesem Heiligen Geist, der uns sendet und der uns bevollmächtigt sehnt, dass wir uns heute da gemeinsam neu nach ausstrecken.